Bei unserem Mail-Programm ist jetzt übrigens auch ein Rückkanal möglich. Also ich kann jetzt antworten.
Hat ein bisschen gedauert beim Digital Native.
Das ist rich von jemandem, der bei jedem Computerproblem sozusagen bei Burda Services anruft.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche über die politischen Auf- und Abreger sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über das Comeback der FDP, darüber, dass es vielleicht doch so keine gute Idee war, dass man nur noch eine Unterschrift braucht, um zu entscheiden, ob man Männlein oder Weiblein ist. Aber wir beginnen mit einem Thema, was wirklich jeden beschäftigt, nämlich die zunehmende Entfremdung der Politik. Da gab es diese Woche einen bemerkenswerten Auftritt des ehemaligen SPD-Vorsitzenden und Vizekanzlers Sigmar Gabriel bei Hart aber fair, der das richtig lustig zusammengefasst hat.
Ja, also er fragt irgendwann, sag mal, das Thema ist, dass die Bürger nach Berlin gucken und das Gefühl haben, dass was die da machen, hat mit ihnen selber nicht mehr viel zu tun. Und er, wie gesagt, war ja lange SPD-Vorsitzender, auch ein guter SPD-Vorsitzender, und sagt dann, ja, sag mal, was machen wir eigentlich mit Leuten, die noch rauchen, gerne Fleisch essen, all-inclusive in Urlaub fahren, Malle, RTL gucken,
RTL 2,
und vielleicht sogar noch irgendwo im Spind ein Pin-Up haben, also ein kleines Nacktbildchen. Schmeißen wir die gleich aus der Partei oder unterziehen wir die jetzt verschiedenen Umerziehungsprogrammen erstmal?
Ja, genau so ist es.
Und alle in der Runde so, ja, ein bisschen betreten. Stimmt, hat einen Punkt. Ja? Ja, weil natürlich genau diese Art von Leuten, ja, die gibt es irgendwo, so in den Parteien am Rande, aber eigentlich schämt man sich derer. Ja, so, die finden auf Parteitagen natürlich nicht mehr statt, die finden im Parteiprogramm nicht mehr statt, ja. Die sind so ein bisschen Igitt. Das normale Deutschland.
Ja.
Das nach wie vor existiert.
Das stinkt normale Deutschland.
So, das stinkt normale Deutschland. Und deswegen sind die Parteien, so sagt Sigmar Gabriel, und ich glaube, da hat er 100% recht, auch da, wo sie sind, nämlich eben nicht mehr Volksparteien, sondern irgendwie so Randerscheinungen. Mhm. In besonderer Weise gilt das für die SPD, aber bei den anderen sieht es ja nicht so wahnsinnig viel besser aus, also vor allem bei der CDU-CSU.
Ich habe nachgeguckt, die Akademisierung im Parlament ist so weit fortgeschritten, dass 81% aller Abgeordneten einen Hochschulabschluss haben. Bei CDU und Grünen sind es sogar 91%, bei der SPD 88%. Aber selbst die angeblich bürgernahen Linkspartei und AfD sind auch weit über 60%. Und wie hoch ist die Akademisierungsquote in der deutschen Bevölkerung? Die liegt bei 20-25%. Das heißt, die werden überhaupt nicht mehr abgebildet, die Menschen.
37% der Deutschen haben Hochschulreife, das heißt, die haben ein Abitur. Mhm. 20% haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Das ist die gesellschaftliche Wahrheit.
Mich hat das überrascht, dass es so wenig ist.
Der normale Abschluss nach wie vor in Deutschland ist ein dualer Berufsbildungsabschluss. So, die gucken also in die Parlamente und da haben wir ein ganz anderes Bild, du hast es gerade geschildert. Mhm. Nun muss ja nicht, also Repräsentation heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel die Zahl der Frauen im Parlament genau den Frauen in der Gesellschaft entsprechen muss. Also auch ein Mann, das ist ja das Tolle auch an der Demokratie, kann auch Frauen vertreten.
Ja.
Es kann sogar ein Genderwissenschaftler, ja, Eisenbieger vertreten aus Ruhrpott. Nur die Schere darf nicht zu weit auseinander gehen. Weil dann, glaube ich, überdehnt man das Prinzip der repräsentativen Demokratie. Das Besondere ist jetzt, wir haben es ja nicht nur mit einer Akademisierung zu tun, sondern das sind jetzt alles ja Akademiker schon der zweiten und dritten Generation. Das heißt, so in den Aufbaujahren der Bundesrepublik, das ging eigentlich bis in die 70er, 80er Jahre, war der Akademikeranteil in Parlamenten auch schon relativ hoch. Aber das waren in der Regel erste Generation Akademiker. Das heißt, es gab in der Familie entweder noch aufgrund von Erzählung oder eigenen Erfahrungen eine Vorstellung von dem Leben außerhalb der akademischen Welt. Also dann war da eben der Vater zum Beispiel wie bei Franz Josef Strauß Metzgermeister gewesen. Oder wenn du ganz von unten kamst wie Gerhard Schröder, alleinerziehend Mutter, Gelegenheitsjobs und Putzfrau. Das galt bei Klaus Wowereit auch. Ja, dem großen Bürgermeister Berlins, auch ein großer Sozialdemokrat, by the way. Das heißt, es war noch wenigstens ein anderes Leben möglich. Und du guckst, davon bin ich fest überzeugt, ganz anders auf die Welt, wenn du eben aus dem Akademikerhaushalt kommst.
Dann, ja, bestimmt.
Das ist sozusagen, da läuft die eigentliche Klassengrenze. Wenn du nicht Akademiker bist, dann ist alles, was du besitzt, innerhalb sozusagen einem Radius von 20 Kilometern. Während wenn du eben Akademiker bist, dann sagst du im Zweifel, naja, dann schicken wir, wenn es hier nicht mehr läuft, eben unsere Kinder mal ins Ausland zum Studieren. Ja? Im Zweifel ziehen wir dann auch alle hier weg. Das ist ein Lebensentwurf, eine Lebenssicht, die können sich ganz, ganz viele Leute gar nicht vorstellen und auch leisten.
Allerdings sitzen doch im aktuellen Kabinett Minister mit unterschiedlichen Bildungswegen. Wir haben den Metzgermeister Alois Rainer, unser Landwirtschaftsminister, und natürlich die Arbeitsministerin Bärbel Baas mit ihrem Hauptschulabschluss. Und ich kann jetzt trotzdem nicht große Volksnähe erkennen.
Also der arme Landwirtschaftsminister, glaube ich, wurde erstmal belächelt.
Ja, ne? Da, unverschämterweise.
Der hat sozusagen die ganze Abwertung natürlich
weil er Fleisch
zu spür bekommen. Genau, weil er Fleisch ist. Ja, so wie eingangs Sigmar Gabriel sagte, das gilt ja heute schon sozusagen als verdächtig. Mhm. Naja, und Bärbel Baas, ja, das wird ja immer so ins Schaufenster bei ihr gestellt. Ne? Ich glaube, Vater Lastwagenfahrer, Mutter, Sekretärin und Hausfrau und sie selbst einen Hauptschulabschluss. Weil man natürlich erkannt hat bei der SPD, irgendwie ist da ein Problem, wenn alle Juristen sind in unseren Reihen oder Betriebswirte oder irgendwie anakademisiert, so wie Kevin Kühnert.
Der hat ja gar keinen Abschluss.
Ja, eben anakademisiert.
Ach, das so. Zählt auch schon, okay.
Ja, gut, ja. Also gut, die haben ja alle schon mal die Uni zumindest mal von innen gesehen, ja.
Zur Not, wenn sie auf Toilette waren.
Ja, so. Und nur, die ist natürlich, das merkt man ja, durch und durch Funktionärin. Die ist ja eben gerade nicht die Frau des Volkes. Wenn sie die Frau des Volkes wäre, würde sie anders reden.
Aber ihr Vokabular ist schon sehr Frau des Volkes, finde ich. Ich erwarte von jemandem in einem politischen Spitzenamt eine andere Rhetorik, dass er sich nicht ständig vergaloppiert. Und ich erwarte auch, dass er komplexe Zusammenhänge versteht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass...
Jetzt willst du nahelegen mir, dass es möglicherweise eben auch bei ihr nur bis zum Hauptschulabschluss gereicht hat. Kann sein, ja, trotzdem.
Nein, das will ich nicht sagen. Aber ich finde schon, man kann natürlich auch... Also, Politiker haben riesige Verantwortung. Da kannst du jetzt nicht einfach jeden hinsetzen. Ich verstehe schon, dass man dafür eine besondere Ausbildung oder Eignung braucht. Das Problem ist aber, Hauptschulabschluss oder Abitur ist völlig egal. Am Ende des Tages brauchst du keine Eignungsprüfung, um Politiker zu werden. Das ist der einzige Beruf, den du ergreifen kannst, ohne irgendwas gelernt zu haben. Und so gibt es, glaube ich, genügend, die da reingerutscht sind und nie wirklich in der freien Wirtschaft gearbeitet haben oder das richtige Leben kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, eher der Grund als diese Akademisierungsproblematik, aus meiner Sicht.
Die Akademisierung verschärft es. Mhm. Die verschärft das Gefühl der Leute, die da oben haben mit uns nichts mehr zu tun. Die sehen uns auch nicht, das ist ja das Entscheidende. Ja. Die sehen uns gar nicht, die sehen uns nicht, unsere Nöte und Schwierigkeiten. Das steht dann zwar auf den Plakaten, die SPD hatte das ja zum Beispiel auf dem Plakat stehen, ne? Respekt hieß das dann, glaube ich, im Wahlkampf. Die hatten irgendwie noch die Ahnung, ja klar, also wir sind schon relativ weit weg von den Leuten, die uns wählen, aber man muss sich ja so einen Parteitag nur mal angucken, wer da sitzt.
Ja.
Der Parteienforscher Franz Walter, ja, der hat das mal sehr schön beschrieben, dass der Niedergang der SPD natürlich mit ihrem Triumph beginnt. Und der Triumph ist, als man irgendwann bei 1 Million Mitglieder ist und als die Partei geflutet wird von neuen Mitgliedern, im Wesentlichen halt Studenten. Und der große Vorteil des Studenten war oder ist, der verfügt anders als der Arbeiter über eine Ressource im Übermaß, Zeit. Das heißt, wenn die armen Arbeiter da irgendwann sagen wir um 22 Uhr sagen, hier ist immer Schicht, dann sitzt der halt der Student da noch mit seinen anderen Mitstudenten und führt dann die Beschlüsse herbei, die er für richtig hält, wenn die anderen halt in die Koje mussten, weil sie morgens um 6 raus müssen. So ist das eben in der SPD ja bis heute.
Vielleicht haben wir einfach zu viele Juristen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Weil was mir aufgefallen ist, und das stört mich wirklich massiv bei jeder Partei, Juristen verdrehen ja einzelne Worte und da hast du nur minimal anders betont und schon hat der ganze Satz eine andere Bedeutung. Und so wird den Leuten ein X für ein U vorgemacht. Also wenn ich jetzt die Rentendebatte sehe, ja, dann sagt, oh, die SPD warnt vor Rentenkürzungen. Die ersten, die dann aufschreien, sind die Rentner, die Angst haben, dass ihre Rente gekürzt wird. Alle Reformen, die angedacht sind, treffen die heutigen Rentner null. Betroffen sind ich und die Generationen, die jünger sind als ich. Aber die SPD formuliert es so, damit sich ja ihre Wählerschaft die Rentner und die Älteren bedroht fühlen und ja, die SPD rettet uns jetzt. Wir lügen, werden angelogen. Uns wird nicht die Wahrheit gesagt und ich glaube, das ist das Problem.
Es gibt ein fabelhaftes Buch des kürzlich verstorbenen Kulturanthropologen David Graeber, das heißt Bullshit Jobs. Ja? Mhm. Graeber war Marxist und darin findet sich die schöne Beobachtung, warum die einfachen Stände die Intellektuellen mehr hassen als die Reichen. Mhm. Antwort von Graeber, weil der Lastwagenfahrer genau weiß, dass es seine Tochter vielleicht schafft zur Millionärin. Aber niemals zur Theaterkritikerin in der New York Times. Weil diese intellektuelle Schicht so abgeschlossen, so hermetisch ist, ja, so dafür sorgt natürlich, aufgrund der Praktika, die du machen musst, auch der Sprachcodes, die du beherrschen musst, der Pronomen, der richtigen Pronomen, ja, in der Ansprache, all dies, dass es eben nur jemand schafft aus der eigenen Welt. Das ist ein Programm, wo sich die eigene Schicht gewissermaßen ständig wieder reproduziert, aber eben auch nur die eigene Schicht. Mhm. Während eben der Millionärsclub ja auch die Einrichtung kennt der Neureichen, ja? Also, dass du eben durch ein großes Glück der Umstände, es ist nicht relativ wahrscheinlich, dass du als Lastwagenfahrertochter zur Millionärin schaffst, aber es ist immerhin möglich, ja? Und dann bist du halt im Golfclub angekommen. So, und das ist eben bei dieser Art von intellektuellen Schicht absolut ausgeschlossen. So, und das weiß der Lastwagenfahrer auch. Und deswegen verachtet er die Intellektuellen auch mehr. Und das ist ja genau das, was wir an den Universitäten auch erleben. Also da wird ein Riesengewese immer gemacht über Vielfalt, ja. Diversity, das ist ja so das Mantra, ja.
Die gibt's nicht an der Universität.
Nee, doch, ja. Also Diversity heißt...
Optisch vielleicht.
Optisch, also die haben dann irgendwie unterschiedliche Nachnamen oder Vornamen, unterschiedliche Hautfarben, bestenfalls auch unterschiedliche Haarfarben so. Aber der soziologische Hintergrund, also die Herkunft,
das stimmt.
Die ist wahnsinnig gleich. Ja, das ist eben auch hier Selbstreproduktion der akademischen Welt. So.
Ja, für die Nicht-Akademiker ist irgendwie letzte Ausfahrt Fußballprofi oder Influencer.
Du erkennst ja auch sofort bei jemandem, wie er spricht, über was er lacht, was er für Musik hört. Also genau das, was Sigmar Gabriel da bei Hart aber fair gesagt hat, ob er dazugehört oder nicht. Mhm. Und da greift ein ganz brutaler Ausschlussmechanismus auch. Also die Caro, ja, kann man die eigentlich einladen? Die lacht an den falschen Stellen. Also die versaut hier jede Party, ja. Da tritt jedes Awareness-Team zusammen, wenn man Angst zu lachen, ja. Und sagt, oh, die ist so fröhlich.
Ja.
Ja. Und dann lacht im Zweifel ja noch über Dinge, die gar nicht lustig sind.
Das stimmt. Ich erinnere mich, als ich habe BWL studiert in Bayreuth an der Uni. Und da wurde ich vom Professor darauf hingewiesen, wenn ich doch so viel lache, dann soll ich das doch bitte draußen auf dem Gang machen.
Ja, so.
Da hast du einen Punkt.
Führt uns zur FDP, finde ich.
Die haben gerade viel zu lachen. Denn das große Comeback steht an. Also ich finde schon, Wolfgang Kubicki, das alte Schlachtross, wie er mal betitelt wurde von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wurde zum Parteivorsitzenden gewählt. Und schon hat die FDP 5% in der Forsa-Umfrage.
Ich glaube, in einer Umfrage hat sie das. Aber das, worüber wir gerade gesprochen haben, hat man auf diesem Parteitag auch sehr schön gesehen. Mhm. Nämlich, da ist eben jemand wie Wolfgang Kubicki, der sich nicht so wahnsinnig darum schert, ja, ob jemand beleidigt sein könnte von dem, was er sagt. Also der denkt nicht jeden Moment darüber nach, oh, also ist das jetzt sensibel gewesen, ja, ausreichend sensibel, wie ich das formuliert habe.
Er hat den Kanzler Eierarsch genannt. Das ist der Beweis dafür.
Darf man den Kanzler Eierarsch nennen, ist die große Frage. Ich glaube, er hat es allerdings deshalb auch gemacht, weil Friedrich Merz vorher gesagt hat, die FDP brauchen wir auch gar nicht mehr.
Die ist tot.
Die ist tot. So.
Richtig.
Und das mit einer gewissen Genugtuung gesagt hatte. Darauf hatte sich Wolfgang Kubicki dann gesagt, na, der Eierarsch, ja, dem zeigen wir es jetzt mal. Er benutzt auch so Worte wie Spacken, ja. So, ja.
Schönes Wort.
Ja, da geht nicht jeder in Deckung und sagt, oh Gottes Willen, ja. Also so beim Spiegel geht man in Deckung. Ja? Die meisten Leute fragen sich, stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist die entscheidende Kategorie, ja. So. Nur. Ich habe mir ja angeguckt, also natürlich einmal die Befassung in den Medien mit Wolfgang Kubicki, wurde immer aufs Alter abgestellt, ne? Mhm. Zu alt, zu machohaft hieß es dann. Auch sein Humor, ja, über der, das ist sozusagen der, Das ist sein Humor, der ginge heute nicht mehr. Dann ist das Wort dafür Altherrenwitz. Ne?
Finde ich aber witzig. Also ich finde den sehr unterhaltsam. Und ich finde ihn auch nicht machohaft.
Also pass mal auf, alle die, was die rauchen und auch gerne noch Fleisch essen und All-Inclusive-Urlaub machen und RTL gucken, die finden an Herrn Kubicki nichts auszusetzen. So. Nur, und das war ja auch auf dem Parteitag zu sehen, da gibt es eben diese Garde jüngerer FDP-Menschen, also diese Parteitagskönige wie Konstantin Kuhle oder Johannes Vogel.
Die schon an Christian Lindners Stuhl gesägt haben mit Erfolg und alles torpediert haben, was die Ampel, die FDP in der Ampel machen wollte.
Das ist sozusagen diese weichgespülte, feminisierte FDP. Ja? Ja. Die finden das natürlich ganz schrecklich, ein wie Kubicki. Ja. Nur die Wahrheit ist, die haben beim Wähler noch nie was gerissen. Und wenn es darauf ankam, wie zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl,
exakt,
als dieses Zustrombegrenzungsgesetz von Friedrich Merz im Bundestag zur Abstimmung gestellt wurde. Wer war gerade auf Toilette, als die entscheidende Abstimmung im Bundestag war?
Kuhle, Vogel und Buschmann.
Ja.
Und 23 insgesamt.
Buschmann war, glaube ich, krank.
Ach, der war krank.
Eine schlimme Magengrippe.
Das fand ich, genau das ist das Problem. 23 Abgeordnete haben sich damals entweder enthalten, dagegen gestimmt oder mussten mal kurz aufs Klo.
Pass auf, dagegen stimmen würde ich sagen, dann hast du wenigstens noch einen Arsch in der Hose. Dann setzt du dich hin und sagst, ich bin dagegen.
Ja.
Aber gar nicht auftauchen. Wie, glaube ich, Konstantin Kuhle. Was ist denn das für eine Verpissernummer gewesen? So, und das sagt so viel über diese Leute. So, und deren Heldin ist jetzt Agnes, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Übrigens auch rasend unbeliebt beim FDP-Anhänger und FDP-Wähler, weil die Leute sehen Frau Strack-Zimmermann und wissen, die hat vor allem einen im Blick. Sich selbst.
So. Das war aber mal anders, Jan.
Ja, das war mal anders.
Vor Jahren, also noch bevor der Ukraine-Krieg gestartet hat, war die unterhaltsam und die war auch oft oder lange als Verteidigungsministerin im Gespräch. Aber die hat sich so in eine linke Richtung entwickelt, dass sich der gemeine FDP-Wähler damit nicht mehr so gut identifizieren kann. Und sie ist halt sehr monothematisch. Nur Verteidigung. Was ich aber krass finde, dass die trotzdem bei der Abstimmung, Kampfabstimmung, die sie 2 Tage vorher dann bekannt gegeben hat, dass sie doch Konkurrentin sein möchte, 40% bekommt. Also diese Partei ist in sich komplett gespalten.
Überhaupt nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass sie in sich gespalten ist. Und das ist auch wieder, das sind die Delegierten auf dem Parteitag. Die haben mit der Partei nur so halb bzw. marginal zu tun. Ich bin ganz sicher, wenn du vor den FDP-Anhänger oder das FDP-Mitglied treten würdest, dann sieht die Abstimmung ganz anders aus. Also, wo ist die FDP stark? Immer stark gewesen, zum Beispiel bei Handwerkern. Also Leute, die im Leben stehen,
ja,
im normalen Leben stehen. Die gehen nicht beim Wort Spacken oder Eierarsch sofort in Deckung.
Nee.
So, ja. Und sagen, um Gottes Willen, das darf man alles nicht sagen. Wenn Konstantin Kuhle oder Johannes Vogel oder Agnes Marie Strack-Zimmermann ans Mikrofon treten, an wen denken die? Dann denken die ja nicht an ihre FDP-Anhänger. Die denken an die Berliner Blase. Die denken an diese ganzen Meinungsmacher. Die denken an die Süddeutsche Zeitung, Zeit Online und Spiegel Online. Ja? Wie die jetzt über sie denken.
Glaubst du das?
Ja, ja, ja. Das ist so, das ist deren Adressat. Im Zweifel kennen die den Handwerksmeister gar nicht da aus Gütersloh oder wo.
Aber sie sprechen doch immer alle von ihrem Wahlkreis, wo sie ständig rumlungern.
Ja, gut, so große Wahlkreise hat die FDP auch nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem. Das trifft man vor allem bei Liberalen und Konservativen. Die Verwechslung der Zustimmung im Feuilleton und in den Meinungsspalten der führenden Zeitung mit der Zustimmung im Wahlkreis. So. Und die wollen immer, dass ihnen da so ein Kranz geflochten wird. Ne? Dass die Süddeutsche schreibt, so schön hat das der Kuhle gesagt. Der hat auch gewarnt vor Recht und auch gewarnt vor Herrn Kubicki. Und das ist ihm unser Stil. Ja. So machohaft darf man nicht auftreten.
Das hat er ja wieder gemacht. Ne? Es gab ja eine Anti-Kubicki-Rede auf diesem Parteitag.
Ja. Und Frau Strick-Zimmermann denkt es nur darum, dem Kubicki nochmal auf dem letzten Meter ein Beinchen zu stellen, weil er sie halt nicht zur Co-Parteichefin machen wollte. Das war ja ihr Angebot.
Richtig. Ursprünglich wollte sie gemeinsam mit ihm die Partei führen.
So, das fand er halt nicht so wahnsinnig attraktiv.
Er hat gesagt, er ist schon verheiratet.
So. Und jetzt kam die Retourkutsche. Und hat dann hat sich 5 Minuten vorher hatte dann sozusagen ihren Antrag gestellt. Ich meine, was ist das auf eine Art auf Parteitag? Also die Leute hatten gar keine Möglichkeit, darüber mal länger nachzudenken.
Aber Ihre Erzählung war eine andere, weil ursprünglich war ja der NRW-FDP-Chef Henning Höhne Gegenkandidat zu Kubicki. Dann ist der zurückgetreten, hat gesagt, nee, er unterstützt den Kubicki. Und da hat es angeblich so viele Enttäuschte in der FDP gegeben, dass Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, okay, dann springe ich in die Bresche. Das ist Ihre Erzählung, also muss man zumindest mal gesagt haben.
Da gab es einen Auftritt von so einem jungen Delegierten, der hat gesagt, ich habe eine einfache Frage. Also unser Thema ist ja Freiheit, Verteidigung der Freiheit, auch Verteidigung der Meinungsfreiheit. Ich bitte einfach die beiden Kandidaten, Herrn Kubicki und Frau Strack-Zimmermann, eine einfache Auskunft. Wie viele Anzeigen haben Sie im letzten Jahr gestellt gegen einfache Bürger, weil Sie meinten, Sie fühlten sich beleidigt?
Kubicki null.
Ja, aber Strack-Zimmermann.
Und Strazi unendlich.
Ja, die jetzt dann, hat dann so eine große Rede gehalten, und was hier alles widerfährt, da müsse man gegen vorgehen. Sie hat die Zahl halt nicht genannt. Ich glaube, die Zahl stand bei 2500. So, darunter eine Frau aus Solingen, 78 Jahre, die, ich glaube, auf einem X-Post sie Flintenweib genannt hatte. Ich meine, wenn Flintenweib schon reicht, dass Frau Strack-Zimmermann die Staatsanwaltschaft in Bewegung setzt. Die hat dann irgendwie 50 Tagessätze.
Was?
Bekommen. Ja.
Aber Flinten-Uschi war doch früher Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin und das war ein Kosename.
Flintenweib hat gereicht, erstinstanzlich, 50 Tagessätze. Und dann, glaube ich, das Landgericht hat das dann kassiert wieder, wie das ja oft ist, in der höheren Instanz. Dann musste erstmal hinkommen. Die 78-Jährige hat offenbar durchgehalten. Das war übrigens interessanterweise Frau Strack-Zimmermann auch gar nicht peinlich, sondern wenn man auf ihre Webseite ging als Abgeordnete des EU-Parlamentes, dann war das als einer sozusagen der großen Erfolge ihrer Amtszeit dort benannt, dass sie diese 78-Jährige hatte erfolgreich.
Da sind wir doch froh, dass der Bundeskanzler den 74-jährigen Kubicki nicht wegen Eierarsch verklagt hat. Der das sogar mit Humor genommen, hat der Kubicki im Interview erzählt. Angeblich, als klar wurde, dass er als Parteivorsitzender kandidiert, hat Merz ihn angerufen und hat gesagt, hier ist der Eierarsch. Finde ich gut.
Ja, das scheint aber mal ein besonders heller, fröhlicher Moment beim Kanzler gewesen zu sein, weil was haben wir die Woche wiederum gelernt? Also wenn du Lackaffe sagst, Staatsanwaltschaft an der Backe.
Aber da ist die Staatsanwaltschaft Heilbronn selbst tätig geworden, ohne dass der Kanzler damit was zu tun hat.
Ich glaube, er könnte stoppen, wenn er wollte.
Das bestimmt, ja.
Also Lackaffe, ich weiß mal, was spricht denn gegen Lackaffe?
Vor allem, er ist doch gar kein Lackaffe.
Oder ich würde sagen, er ist doch ein Lackaffe.
Nein, aber ein Lackaffe, also ich stelle mir einen Lackaffe vor mit zurückgegelten Haaren. Voraussetzung ist, dass du Haare hast.
Lackaffe ist irgendwie einer, der so ein bisschen Etepetete ist. Ja, so und sehr auf sein Äußeres bedacht und wie er rüberkommt. Und das bestimmt doch alles beim Merz. Ja, die ganze Zeit ist er da, denkt er darüber offenbar doch nach, wie er rüberkommt.
Aber doch nicht, wie er aussieht. Echt? Also da hatten wir heute schon über andere Lackaffen gesprochen. Ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte, nicht, dass die Staatsanwaltschaft Heilbronn hier tätig wird.
Ja, ich glaube, es geht mehr so um gar nicht um das Aussehen, sondern so, eben so insgesamt eben ein bisschen Etepetete. Was ging auch nicht? Lügenfritz war auch die Woche.
Ja, Lügenfritz geht auch nicht. Aber Pinocchio geht.
Aber wahrscheinlich auch erst wieder drittinstanzlich festgestellt.
Ja, Pinocchio geht.
Aber was ist denn das?
Es ist fast schon
lustig. Wir zetterem Zensio, dieser Paragraph 188, nachdem jetzt diese ganzen Staatsanwälte da jetzt losmarschieren, der muss weg.
Ja klar, muss der
weg. Also ich meine, wenn du verklagt wirst gegen den Lackaffe und Lügenfritz. Vielleicht müssen wir es hier einfach mal aus Prinzip
sagen. Sagst du lieber, ich will nicht wieder den Ärger an der Backe. Du hast diese ganze Armada an Anwälten hinter dir.
Das hast du auch.
Ja?
Ja, das ist...
Ich würde es lieber nicht riskieren.
Ich meine, Flintenweib, das ist doch gar keine richtige Beleidigung.
Nee, das kann man ja auch Satire nennen. Satire ist auch das Selbstbestimmungsgesetz, by the way. Also die Ampel hat ja damals das ehemalige Transsexuellengesetz verändert, dass es nicht mehr psychologische Gutachten braucht, um sein Geschlecht zu verändern, sondern nur noch eine bloße Unterschrift beim Standesamt, glaube ich. Und jeder, der bis drei zählen kann, hat gedacht, das wird irgendwann mal zweckentfremdet. Und so ist es ja auch gekommen. Und jetzt überlegen sich die ein oder anderen Politiker, ob man dieses Selbstbestimmungsgesetz nicht doch verändern muss.
Marla Svenja Liebig Auch schon regelmäßiger Gast unserer Sendung.
Richtig. Verurteilter Neonazi.
Die dann rübergemacht hat, gewissermaßen, von Sven Liebig zum Maler Svenja. Mhm. Die Einweisung ins Frauengefängnis Chemnitz verlangt hat, was übrigens dann auch die Justizbehörde nicht nur länglich beschäftigt hat, sondern dem wurde auch noch am Ende stattgegeben. Sie hat sich dann allerdings der Einweisung ins Frauengefängnis Chemnitz durch Flucht entzogen und ist dann zwischenzeitlich, glaube ich, in Tschechien wieder aufgefunden worden, was dann internationalen Strafbefehl oder Haftbefehl gab. Mhm. Und jetzt wurde die Woche über die Auslieferung entschieden und sie wird nach Deutschland ausgeliefert.
Also es ist noch nicht rechtskräftig, sie ist ja, kann ja dagegen vorgehen, weil sie befürchtet, dass sie in Deutschland jetzt ins Männergefängnis kommt und da, dann nicht überlebt.
Als Frau.
Weil sie ja mittlerweile, nur das hat sie noch nicht beim Standesamt bekundet, sich als non-binär liest. Der Punkt ist, dass es ja, also dieses Selbstbestimmungsgesetz erlaubt ja genau das. Und jetzt spricht jeder davon, ja, der oder dem glauben wir jetzt nicht.
Das ist genau das Problem. Also ich hatte neulich in meiner ZDF-Sendung eine der Hauptautoren dieses Gesetzes zu Gast, Nike Slavik von den Grünen. Eine der wenigen offenen Transpersonen im Deutschen Bundestag. Mhm. Da bin ich natürlich auch auf diesen Punkt zumarschiert. Mein Showcase war den Fall dieses Polizisten, der zur Polizistin wurde, also zum Standesamt marschiert, ich glaube in Köln, gesagt hat, also er empfindet sich jetzt als Polizistin, dann hat er alles geändert und schöner Nebeneffekt, dann auf der Beförderungsliste um 43 Stufen Schnellbeförderung nach oben gemacht hat, auf der krass. Frauenseite. Und dann gab es eine kleine Petze unter den Kollegen und die hat gesagt, ja, die so und so, die hat das ja nur gemacht, weil sie also in den Genuss dieser Beförderung kommen will. Und im nächsten Jahr hat sie gesagt, wenn sie heiratet, wird sie wieder ein Kerl. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, das ist Betrug.
Ja, aber warum?
So, und das habe ich dann der Nike Slavik vorgetragen und sagte, ja, das ist ja doch gar kein Problem. Jetzt habe ja das Gericht offenbar entschieden, dass es Betrug sei. Und diese Schnellbeförderung um die 43 Stufen nach oben rückgängig gemacht wird. Und da habe ich gesagt, Frau Slavik, aber was ist denn das für, also es war doch der große Triumph von euch, dass eben nicht von außen jetzt irgendein Richter oder jemand anders sagen kann, was mal auf dir glauben wir und
das
dir
ist ja
nicht.
Bodenlos.
Sondern es ist rein, und das ist der Kern des Gesetzes, in die Selbstdefinition gestellt ist. Also wenn du oder ich jetzt morgen sagen, wir empfinden uns jetzt anders, dann darf eigentlich niemand kommen und sagen, nee, in deinem Fall nicht. Also insofern handelt doch dieses, jetzt glaube ich, Oberlandesgericht in Düsseldorf, dass dieser Polizistin sagt, für dich gilt jetzt die Beförderung nicht, krass rechtswidrig.
Ja,
und jetzt kommen Sie als Autorin und loben das, dass irgendein Richter jetzt sozusagen in dem Einzelfall jetzt mal sagt, nö, bei dir nicht. Wir sehen dir doch an, dass du gar keine Frau bist.
Weil die Selbstbestimmung wieder nur für die Leute, die mit Grün und Rot liebäugeln, gilt.
So.
Und Maler Svenja wird jetzt eben auch nicht geglaubt.
So geht's nur nicht. Das steht im Gesetz nun definitiv nicht drin. Zumal, das wurde ja dieser Polizistin vorgehalten, also dass in einem Jahr das ja wieder rückgängig machen will.
Ja.
Das ist total gesetzeskonform. Ja, da steht ja extra drin, dass du jedes Jahr wieder, wenn du willst, das ändern kannst. Also nach einem Jahr gehst du wieder zum Standesamt, sagst, jetzt bin ich wieder ein Kerl. Wenn du willst, auch im nächsten Jahr wieder in die andere Richtung. Was übrigens in der Trans-Lobby auch so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hatte, weil das natürlich ein bisschen frivol ist, beziehungsweise eine gewisse Unernsthaftigkeit ja ausdrückt. Also wenn du jedes Jahr zum Standesamt wackelst, um mal deinen Geschlechtseintrag zu ändern. Nur da merkt man, dass es einfach ein schlecht gemachtes Gesetz ist. Beziehungsweise wenn du sagst, ob du Mann oder Frau bist, rein nur eine Frage der Selbstdefinition ist, dann hast du mit den Problemen zu kämpfen, mit denen man jetzt zu kämpfen hat.
Ja, so kannst du übrigens auch die Wehrpflicht umgehen. Weil ja, im Grundgesetz...
Das haben sie lustigerweise, den Punkt haben sie geregelt.
Ach, ist das so?
Ja.
Weil im Grundgesetz müssen doch nur Männer verpflichten zum Bund. Die könnten doch sagen, ich bin jetzt eine Frau.
Genau, da haben sie extra reingeschrieben, dass, also wenn der Spannungsfall eintritt, alle gezogen werden, die, ich glaube, in den letzten halben Jahr sich als Männer identifiziert hatten, beziehungsweise Mann im Pass hatten. Also die Schnellumwandlung dann.
Da gilt's nicht.
Das gab übrigens auch total Widerstand der Translobby, die gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein, ja, dass wir jetzt in dem Fall das Gesetz aussetzen, damit nicht zu großer Missbrauch getrieben wird. In dem Fall mal.
Aber es ist ja schön, dass die Politik jetzt wenigstens versteht, dass es ein Schwachsinnsgesetz ist in dieser Form. Es gibt schon drei Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, die auf eine Verschärfung pochen. Die muss auch kommen.
Diese drei Bundesländer wollen das jetzt missbrauchssicher, glaube ich, heißt das machen. Ne?
Ja.
Nur das wird echt schwer. Also wenn du an dem Grundsatz festhältst, dass es rein ins Belieben der einzelnen Person, des einzelnen Bürgers oder Bürgerin gestellt ist, als was sie durchs Leben gehen möchte, völlig sozusagen unabhängig von allen biologischen Grundlagen, ich weiß nicht, wie du das ins Gesetz dann schreiben willst.
Wer ist der Verlierer der Woche? Peter Thiel?
Nee, der ist ja der Gewinner.
Er ist doch ausgeladen.
Ja, Wiener Festwochen. Ich würde sagen, die Wiener Festwochen sind der Verlierer, weil, also, die Geschichte ist, dass ja dieser Supermilliardär auf der Liste des personifizierten Bösen, ja, ganz, ganz weit oben, also so in der Spitzenposition irgendwie so mit Donald Trump und Elon Musk. Ne? Da kommt aber gleich schon Peter Thiel.
Mhm. Ja, der ist doch das Mastermind dahinter.
Das Mastermind. So, und jetzt hatten die da einen Riesenerfolg, dann wieder Festwochen. Das ist hier unser Freund Milo Rau, der mich ja auch schon neulich da mal eingeladen hat. Und dann hat er auch diese Nummer gehabt im Thalia-Theater, wo der Martenstein aufgetreten war. Ja. Auch Riesenaufregung. Das war dann so schlimm, dass sich einige der Thalia-Mitarbeiter anschließend so traumatisiert gefühlt haben, weil Rechte das Thalia-Theater entweiht hatten mit ihren Auftritten, dass sie noch wochenlang später weinen mussten, wenn sie den Theaterraum betraten.
Ganz schlimm, ja.
Jetzt sollte also diesmal in Wien stattfinden das Ganze und eben Peter Thiel war einer der sozusagen der Hauptacts, ja. Irgendwie moderiert das Gespräch auf der Bühne. Da haben so viele offenbar im Hintergrund gedroht damit, dann könnten sie nicht kommen.
Aus der Kunst- und Kulturbranche.
Genau. Dass der Veranstalter, in diesem Fall der Regisseur Milo Rau, gesagt hat, ja, es tät ihm furchtbar leid. Das müsste er den Peter Thiel wieder ausladen, dass er alternativlos. Oh, ich dachte, okay.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist so unfassbar.
Das ist so eine Bankrotterklärung ja letztlich. Wenn du sagst, ich bin nicht in der Lage oder wir sind nicht in der Lage, anderthalb Stunden Diskussion mit dem durchzuhalten. Weil was eigentlich die eigenen Argumente so löchrig sind, ja, dass man sie dem Herrn Thiel nicht vorhalten kann oder weil seine Präsenz so übermächtig ist, ja, dann auf der Bühne, dass man vor Schreck erstarrt und einem die Sprache es verschlägt. Ich weiß nicht, es sagt alles über natürlich diese Szene.
Total. Und jetzt brauchen wir noch eine Gewinnerin.
Ja, oder Gewinner. Aber bleiben wir mal in diesem Fall auch geschlechtergerecht. Also die Gewinnerin.
Ja.
Daniela Klette. Daniela Klette, Ex-Mitglied der dritten RAF-Generation.
Mhm.
Oder wie der Spiegel eisenhart schreibt, mutmaßliche mutmaßliche RAF-Terroristin zu 15 Jahren verurteilt. Also
13.
Oder 13.
Ja.
Gut, die wurde jetzt verurteilt, weil sie, die hatten natürlich so ein Problem bei der dritten Generation. Die hatten nicht so richtig einen Rentenvorsorgeplan sich vorher überlegt. Und deswegen war es so mit der Alterssicherung ein Problem. Und deswegen mussten sie halt lauter Geldtransporte überfallen. Ne?
Geldtransporte und Supermärkte, Millionen Euro, 6-mal schwerer Raub.
Was haben die mit dem Geld gemacht?
Na, wahrscheinlich auf den Kopf gehauen. Wobei bei ihr in der Wohnung wurden, glaube ich, 250.000 in Bar gefunden.
Die wohnte doch irgendwo dann in Kreuzberg, ne? In so einer
Unter anderem Namen, ne? Und hat irgendwie Nachhilfe gegeben. Aber sie ist verurteilt, das ist ja geil, ne? Sie ist wirklich verurteilt, rechtskräftig verurteilt. Oder nee, rechtskräftig ist es noch nicht, die gehen in Revision. Und der Spiegel schreibt mutmaßlich,
gut,
das fand ich auch
ja,
spannend.
Also sie ist jetzt nicht wegen der RAF-Mitgliedschaft verurteilt worden?
Nee, sondern wegen dem Raub.
Wegen dem Raub, nur ist ja völlig unstrittig, dass sie Mitglied der dritten Generation der RAF war, also der letzten. Und deswegen standen ja auch ihre ganzen Unterstützer im Gerichtssaal und haben immer Freiheit für Daniela gerufen. Ja nicht, weil sie so eine Heldin ist sozusagen der Bankraubszene, ja. Aber ich meine, wie gesagt, immer mutmaßliche RAF-Terroristen, aber immer von mutmaßlichen Mittätern die Rede.
Das finde ich Wahnsinn.
Also wenn du überlegst, wie schnell du rechtsradikal im Spiegel bist, ja, aber da gibt es dann irgendwie gar keine Unschuldsvermutung.
Nee. Wir müssen noch über unser Gewinnspiel sprechen.
Wir haben wieder super Bilder bekommen.
Ja?
Ja, also hier zum Beispiel Modelleisenbahn. Ach, guck mal, hier süß, da hat einer, entschuldigt sich einer, dass er erst auf Seite 1 ist, weil auf seinem Schoß liegt das ich glaube, 6 Wochen alte Kind.
Ach, Zoll.
Ja.
Ach Gott.
Niedlich. Süß. Ja, auch ganz schön, der Strampler in Blau-Weiß, also in den Farben von des Vaters. Ja. Hm.
Sehr goldig.
Oder hier, hat mich auch sehr gefreut, Gorleben, also Buch am
Endlager.
Ortseingangsschild von Gorleben. Gorleben ist ja für meine Generation der Boomer, was für die erste Erlebnisgeneration Verdun war. Ja? Also Battleground, ja, Ground schön. Zero. Und er schreibt, also er ist auch mal der einzige FDP-Anhänger, den es in Gorleben gibt, heimlich, schreibt hier, ich gehöre zur indigenen Bevölkerung im Landkreis und wohne rund 2 Kilometer vom ehemaligen Castor-Verladebahnhof entfernt. In der Nähe meiner Wohnung auf dem Marktplatz in Dannenberg-Elbe trifft sich seit 2011 immer noch wöchentlich die Fukushima-Mahnwache.
Nee. Ernsthaft?
Ja. Die Lokalzeitung ist Alter voll von Schwede. Beratungsangeboten für Kriegsdienstverweigerer. Unser Einwohnermeldeamt gendert Briefe.
Oh Gott, der arme Kerl. Kenn,
der ist ja
wohnen.
Mit dem Buch dahin gerannt zum Gott kommen. Dann habe ich hier auch ganz. Da hat einer jetzt. Ist vor so einer Szene-Kneipe da in Leipzig. Guck mal hier. Szene-Kneipe in Leipzig. Unter Lebensgefahr. Der hat natürlich jetzt Angst gehabt, dass die Autonomen rausgestürzt kommen. Da in Schwitzkasten nehmen.
Das ist nicht meins.
Auch ganz, ach guck mal, das ist auch niedlich hier. Mit Schutz, Imker-Schutzkleidung, weil ja das Bienensterben bei mir besungen wird, beziehungsweise das wieder abgeblasen wird. Und Wärmepumpe. Also mehr geht eigentlich nicht.
Nicht
Wärmepumpe
schlecht.
Und Schutzkleidung.
So viel Kreativität.
So eine Woche läuft noch und dann am nächsten Donnerstag machen wir hier die große Tombola auf.
Wir ziehen die hier live.
Wir ziehen hier live.
Und wir haben jetzt gesagt, wir ziehen nicht einen Gewinner, sondern wir ziehen 3.
Ja, das haben sich so viele Leute so viel Mühe gemacht und ja. Haben gedacht, komm, dann machen wir 3, oder?
Genau, weil wir laden die auch ins Studio ein.
Und dann gehen wir anschließend in die Borderbar zu Sebastiano und dann gibt es ein bisschen...
besten Kaffee.
Ich glaube, Donnerstag gibt es immer Trüffelpasta.
Ja, und Trüffelpasta.
Ich sag, Sebastiano, extra Lage Trüffel.
Ja,
dann macht er das.
Ich finde das eine schöne Idee. So machen wir das.
So machen wir das.
Also wer noch nicht geschickt hat und noch schicken möchte, info@derschwarzekanal.com. Und dann ziehen wir nächste Woche die 3 Gewinner. Wir freuen uns drauf. Seid wieder mit dabei. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der YouTube-Seite bei Focus Online. Bis dann.